Breitband-Topic.
Also für mich muss das Wort Vertrauen im Internet und im Umgang mit meinen Daten umgewandelt werden in fatalistisches AGB und insgesamt Bedingungen hinnehmen mit einer Spur von Widerstand und hintergründiger Aufgeklärtheit gepaart mit etwas Naivität, leichten Versuchen der Selbstbestimmung und einer Prise Schulterzucken.
Das klingt super kompliziert, Christine. Nee, das muss total, auch einfacher gehen.
Das ist total einfach. Du sagst es nachher nochmal aufwendig auf. Jedenfalls will es sagen natürlich, dass Vertrauen da nicht so richtig ist, wenn es um den Umgang mit Playern wie Google, Facebook und Co. geht. Aber für Misstrauen mit sich daran anschließenden Konsequenzen reicht es eben oftmals auch nicht. So sieht es zumindest bei mir aus.
Ja, und dahinter steckt natürlich ein ganz großes Thema unserer Zeit, der Kontrollverlust. Durch die Digitalisierung verlieren wir ja zunehmend die Kontrolle über vieles, was lange irgendwie auch als sicher galt. Privatsphäre, Datenschutz, Urheberrecht, um nur mal drei Beispiele zu nennen. Und spätestens seit dem Wissen um die Überwachung von NSA und Co. lauten natürlich auch die Fragen, wem bzw. welcher technischen Anwendung kann man überhaupt noch vertrauen? Welche Auswege gibt es? Können Gesetze helfen, dass unsere Daten wieder sicherer werden? Und auf diese vielen Fragen folgen dann oft auch mal Forderungen. Vertraue halt. Das ist am leichtesten, könnte man sagen, Christine, oder?
Ja, es ist leichter als das, was ich da gerade formuliert habe.
Ja, und das ist halt eben auch eine Vertrauensforderung, die uns täglich begegnet, wie unser Autor Jan Rehm schildert.
Wer Dienstleistungen über das Netz anbietet, der setzt auf Vertrauen. Wie etwa die Nachrichtendienste WhatsApp, Threema oder iMessage. Alle versprechen, dass der Nutzer gut verschlüsselt kommuniziert. Mithören könne niemand. Doch stimmt das? In engen Grenzen kann das nur überprüfen, wer fachkundig ist. Der Durchschnittsnutzer muss dem Anbieter schlicht vertrauen. Genauso geht es Cloud-Dienstleistern und den Anbietern von sozialen Netzwerken. Sie alle eint die Abhängigkeit vom Vertrauen des Nutzers, sagt Wissenschaftler und Unternehmer August Wilhelm Scheer. Sie müssten glaubhaft machen, verantwortungsvoll mit den Daten umzugehen.
Die Unternehmen haben ja ein Eigeninteresse daran, Vertrauen bei ihren Benutzern zu erzeugen und zu erhalten. Wenn die Vertrauensbasis wegfällt, fallen auch die Geschäftsmodelle in sich zusammen.
Doch wem wie stark vertraut wird, das handhabt jede Kultur anders. In den USA ist das Vertrauen in Unternehmen traditionell groß. In Deutschland sieht das ganz anders aus. Hierzulande begegnen Nutzer, Unternehmen und Institutionen oft mit Misstrauen. Der NSA-Skandal hat das Seinige dazu beigetragen. Abgehört wird jeder, sogar deutsche Kanzler. Trotzdem gehe es der Politik nicht nur um die Amtsträger, versichert Regierungssprecher Steffen Seibert.
Es geht ganz insgesamt um den Schutz der Rechte der Bürger in Deutschland. Und es geht um das Vertrauen, das notwendig ist in einer Partnerschaft.
Das mangelnde Vertrauen besonders der deutschen Bürger hat Folgen, erklärt Autor und Unternehmensberater Philipp Müller im Breitbandgespräch. Dadurch werde zum Beispiel die Einführung von elektronischen Verwaltungsdiensten behindert.
Wir gehen heutzutage davon aus, dass jegliche Daten, die wir abgeben, dass die in irgendeiner Form abgehört werden. Das heißt, wir müssen klare Grenzen von Offenheit aufzeigen. Der Staat muss überlegen, wie kann er die Architekturen, die benutzt werden, um Daten eben abzulegen, wie kann er die so transparent machen, dass auch Bürger wissen, dass sie hier in dem Fall vertrauen können.
Mangelndes Vertrauen macht nicht nur der elektronischen Verwaltung zu schaffen. Auch bewährten Praktiken droht der Vertrauensverlust. Beispiel die Technik SSL, mit der Datenverkehr über das Internet verschlüsselt wird, beispielsweise beim Online-Banking oder bei Webmailern. Dazu werden elektronische Zertifikate genutzt. Doch kann man denen vertrauen? Die Unsicherheit ist groß. Erst sorgten Meldungen über gefälschte Zertifikate für Unruhe, dann kam in diesem Frühjahr noch der Programmierfehler Heartbleed in der Open-Source-Variante von SSL hinzu. Aber auch wenn das Vertrauen erschüttert wurde, heißt das nicht, dass niemand mehr die Technik nutzt. Im Gegenteil, SSL-verschlüsselter Verkehr hat im Netz sogar zugenommen, um sich wenigstens formal gegen die allseits präsente Überwachung durch Geheimdienste abzuschotten. Den Medienunternehmer Christoph Kappes stellt das nicht zufrieden. Statt Abschottung fordert er, die Voraussetzung für Vertrauen neu zu schaffen. Dafür könnte man seiner Ansicht nach sogar die Geheimdienste in Frage stellen, die ja eigentlich für mehr Sicherheit sorgen sollen, sich aber nicht kontrollieren ließen.
Also deswegen muss man wohl tatsächlich die Diskussion führen, ob Geheimdienste und ähnliche Organisationen überhaupt der richtige Weg sind. Und wenn ja, was denn der richtige Weg ist, hier Kontrolle auszuüben. Dass man am Ende eine Kontrolle immer nur über Vertrauensstrukturen und Vertrauensketten machen kann. Wenn das nicht alles offen sein soll, ist auch klar. Und da liegt, glaube ich, der Hase im Pfeffer.
Denn wie können Vertrauensstrukturen überhaupt geschaffen werden?
Ja, da hat der Jan Rehm doch die entscheidende Frage aufgeworfen und über die haben wir uns mit Martin Hartmann, Professor für Philosophie an der Uni Luzern, unterhalten. Er führte uns auf die Spur, das ganze Vertrauenskonzept im digitalen Bereich nochmal neu zu überdenken und womöglich gar ganz anders zu benennen. Das Gespräch folgt gleich, erstmal kommt aber Musik.
Ja, und zurück zum Vertrauensthema. Wie geht das Vertrauen in Zeiten von Internet, NSA und allgemeinem Kontrollverlust? Das wollen wir in dieser Sendung herausfinden. Und dazu haben wir mit einem Professor für Philosophie gesprochen, mit Martin Hartmann nämlich. Und wir haben ihn gefragt, wie entsteht das überhaupt, Vertrauen?
Also meistens veranschaulichen wir uns das mit persönlichen Verhältnissen. Wenn wir jemanden gut kennen, wenn wir Erfahrung mit einer Person haben, wenn eine Person uns glaubwürdig vorkommt, wenn wir Freunde kennen, die uns jemanden empfehlen. Also wir brauchen, wenn wir zwischenmenschliches Vertrauen haben wollen, Freunde, Freundinnen, Bekannte, denen wir vertrauen. Und Vertrauen heißt in dem Kontext eigentlich vielleicht gar nicht so spektakulär, dass wir jemandem glauben, dass wir auf jemanden setzen, dass wir jemandem etwas anvertrauen, was uns wichtig ist und davon ausgehen, dass wir nicht enttäuscht werden, dass unser Vertrauen nicht enttäuscht wird.
Nun haben wir ja in Sachen Vertrauen nicht nur Vertrauen in eine Person, also in zwischenmenschlichen Bereichen, sondern wir vertrauen ja auch der Politik, wir vertrauen der Wirtschaft, wir vertrauen Technologie. Wo ist denn da der Unterschied, also im Vergleich zum persönlichen Vertrauen?
Das ist ein bisschen das Problem. Der Begriff wird wahnsinnig breit verwendet in allen diesen Kontexten. Natürlich gibt es Unterschiede. In den meisten Feldern, die Sie jetzt genannt haben, kennen wir die anderen nicht wirklich. Ein Unterschied mag da sein, dass wir hier Macht im Spiel haben. Politikern vertrauen wir eine gewisse Macht an, die sie dann ausüben können. Wenn wir von Technik reden, da bin ich ohnehin etwas zurückhaltender, was Vertrauen angeht, weil ich da doch relativ stark von dem menschlichen oder zwischenmenschlichen Vertrauen ausgehe und möchte lieber von Verlässlichkeit der Technik reden. Aber natürlich kann man sagen, Technik wird hergestellt von Menschen und hat die dann auch wieder drin, aber die kenne ich auch nicht. Das heißt, da habe ich noch weniger Bekanntschaft oder Bekanntheit. Da bin ich dann natürlich auch irgendwie auf Erfahrung angewiesen oder habe manchmal gar keine andere Wahl, wobei ich das dann auch wieder nicht mag. Keine andere Wahl haben ist für mich keine gute Basis für Vertrauen. Es bleibt wahrscheinlich so ein gewisser Kern, nämlich, dass man verletzbar ist gegenüber anderen Menschen, anderen Techniken oder gegenüber der Politik. Die kann einen auch enttäuschen und das ist ein Kern, glaube ich, der sich durchhält bei allen Unterschieden und vielleicht auch, dass es in vielen dieser Beispielfälle um etwas geht, was uns wichtig ist. Also wir können Menschen etwas Wichtiges anvertrauen. In gewisser Weise ist die Macht, die wir der Politik geben, auch wichtig für uns. Das sind vielleicht so Konstanten und dann müsste man immer noch mal genauer gucken, was sich dann an Unterschieden ergibt.
Jetzt sagen Sie, dass Vertrauen so wahnsinnig breit angelegt ist. Das bedeutet ja aber auch, dass wir es gerne so haben wollen. Also wir würden es gerne auf ganz, ganz viele Bereiche übertragen, weil natürlich dann unser Leben auch so ein bisschen einfacher wäre, wenn wir in allen Bereichen geschäftlich, politisch, technologisch einfach vertrauen können. Dann wird es ja gleich ganz warm und kuschelig. Ist denn Vertrauen konstitutiv für eine Gesellschaft?
Nein, also das würde ich nicht sagen. Es hat auch Gesellschaften gegeben, die mit relativ viel Misstrauen ausgekommen sind. Wichtiger als die Frage, ob Gesellschaft durch Vertrauen möglich ist, ist die Frage der Qualität der Gesellschaft. Also in welcher Gesellschaft wollen wir leben? Und dann haben wir vielleicht Optionen. Wenn wir in einer vertrauensvollen Gesellschaft leben oder wenn wir vielen anderen vertrauen können, leben wir sicherlich in einer besseren Gesellschaft oder wir würden sie als besser bewerten. Wovor ich warne, ist eigentlich die Idee, dass alles einfacher wird, wenn wir vertrauen können, weil Sie das eben andeuteten. Vertrauen ist komplex und kompliziert und hat eine ganze Menge an Unwägbarkeiten, ist nicht leicht aufzubauen. Aber es ist jedenfalls ein eigenes, sehr, sehr kompliziertes Phänomen. Und wer Vertrauen haben will, und Sie haben ja recht, das wollen gerade alle, dann würde ich immer ein bisschen davor warnen. Man muss sich auch klar darüber sein, ob man wirklich vertrauenswürdig sein kann. Mir reicht es, ich gebe mal ein Beispiel, dass eine Bank verlässlich ist. Aber will ich einer Bank vertrauen? Ich weiß nicht. Also für mich hängt da zu viel dran.
Also ist Vertrauen überbewertet?
Überbewertet ist es vielleicht in dem Sinne, dass man ja unterschätzt, was damit einhergeht, was es auch für einen selbst bedeutet, wenn mir jemand vertraut. Dann werden gewisse Erwartungen an mich gerichtet und ich muss die erfüllen oder versuchen, sie zu erfüllen. Und ich habe Spielräume, das heißt ja auch Vertrauen, der andere verzichtet auf Kontrolle. Und man muss sich auch immer wieder überlegen, ob man das kann, ob man das leisten kann. Man kann ja Vertrauen auch abwehren, weil man es gar nicht haben will. Und momentan wollen mir zu viele zu schnell, zu einfach vertrauen, weil es so nett klingt und scheinbar alle Probleme löst. Das glaube ich nicht. Vertrauen, wenn es intakt ist, ist gut für alle Beteiligten. Aber man unterschätzt leicht, dass dieses intakte Vertrauen sehr, sehr schwer herzustellen ist.
Jetzt haben Sie natürlich recht, man muss nicht unbedingt seiner Bank vertrauen, also vertrauen wollen unbedingt, wobei man natürlich schon das Gefühl hat, man gibt dann da zum Beispiel sein ganzes Geld hin und da müssen Leute sein, von denen man weiß, was sie tun. Und da würde vielleicht der Begriff der Transparenz anschließen. Also welche Rolle spielt denn die Transparenz im gesamten Zusammenhang dieser Diskussion um Vertrauen haben können oder Vertrauen anbieten?
Ja, Transparenz ist so ein Schlüsselbegriff. Ich meine, die Piraten haben das ja besonders prominent propagiert, sage ich mal, in ihrem Programm. Aber es ist natürlich auch eine Illusion. Einerseits gibt es sicherlich viele Institutionen, wo wir gerne mehr wissen möchten und sollten. Ja, ich finde immer, die FIFA ist ein schönes Beispiel. Da möchte man mal richtige Transparenz haben und dann könnte man mal überlegen, ob man den Laden schließt oder nicht. Aber es gibt natürlich Fälle, wo wir überfordert werden, auch mit allen Informationen. Und es gibt die Situation, dass jemand, der weiß, dass er alles preisgeben muss oder der weiß, dass alle Daten offenbart werden, vielleicht auf irgendeine Weise quasi kontraproduktiv dann Dinge zurückhält oder gar nicht erst sozusagen als Daten produziert. Also der Druck, auf den der transparent sein soll, ist ja auch sehr hoch. Das kann dann wiederum dazu führen, dass man bestimmte Dinge zurückhält. Hinzu kommt, dass ich ja einschätzen können muss, eine Quelle, auf ihre Vertrauenswürdigkeit hin, auch wenn sie transparent ist. Und die Kausalität ist hier vielleicht nochmal umgekehrt. Nur wenn ich jemandem vertraue, ist es sinnvoll, dass mir viele Informationen gegeben werden. Das heißt, Vertrauen ist vielleicht die Basis für Transparenz und nicht umgekehrt Transparenz für Vertrauen, was oft angenommen wird.
Wie kann man denn aber Vertrauen zurückgewinnen, wenn jetzt offensichtlich ein Vertrauensverlust und auch ein Kontrollverlust entstanden ist, wie zum Beispiel durch die sehr, sehr populäre und immer noch virulente NSA-Affäre und den ganzen Überwachungssystemen, die es weltweit gibt, die von diversen Staaten eingesetzt werden? Wie kann einerseits der Kontrollverlust ja minimiert werden oder auch das Vertrauen zurückgewonnen werden?
Ich finde, das Wichtige ist an der Sache, und das, was wir ein bisschen verloren haben durch diesen ganzen Skandal, ist natürlich unsere Urteilskraft. Um anderen zu vertrauen, müssen wir einigermaßen einschätzen können, ob wir richtig liegen oder falsch. Und im Persönlichen haben wir dafür Anhaltspunkte. Das habe ich vorhin genannt. Das Problem beim Internet zum Beispiel oder bei der ganzen Datenproblematik ist natürlich, dass wir durch diesen Skandal in gewisser Weise überhaupt nicht mehr wissen, wo wir vertrauen können und wo nicht. Selbst, weiß ich nicht, Verschlüsselung oder so als eine Lösung. Ja, bin ich sicher, dass das auch nicht irgendwann geknackt werden kann? Nein. Ich habe überhaupt keine Anhaltspunkte mehr dafür, irgendwo meiner eigenen Urteilskraft zu vertrauen. Und das muss ich, um anderen zu vertrauen. Darin sehe ich eigentlich das eigentliche Problem.
Vielleicht geht es eben auch gar nicht mehr um dieses Anvertrauen und Vertrauen an dieser Stelle, sondern eben um andere Begriffe, die wir da erst noch finden müssen. Dass nicht immer gleich dieses, ich habe mein Leben, meine Daten und sonst was dem Internet anvertraut. Und da ist eben gar keiner, der dieses Vertrauen auch ganz vorsichtig beschützend behandelt.
Ich sehe das eigentlich so. Man bräuchte eine andere Sprache für unseren Umgang mit dem Internet. Die Philosophie, der ich ja jetzt angehöre, hat zum Beispiel noch fast überhaupt nicht darüber nachgedacht. Ich kann auch noch nicht wirklich sinnvolle Alternativbegriffe finden, aber vielleicht ist der Begriff Vertrauen, der so viele Konnotationen aus dem privaten, persönlichen, zwischenmenschlichen Leben hat, an der Stelle auch gar nicht mehr angebracht, dass wir trotzdem so reden, ist vielleicht einfach nur ein Zeichen dafür, dass wir keine echten Alternativen haben. Wenn wir an dem Vertrauensbegriff festhalten wollen und wenn wir wirklich vertrauen wollen im Internet, dann sollte man vielleicht tatsächlich aufgrund der Problematik mit dem Skandalen vorsichtiger sein. Das legen, glaube ich, alle Kenntnisse, die wir jetzt erlangt haben, wirklich nahe.
Sagt Martin Hartmann, Professor für Philosophie von der Uni Luzern. Wir danken für dieses Gespräch und das finden Sie im Anschluss zur Sendung auch bei uns auf breitband.deutschlandradiokultur.de.